Dann ist sie gegenstandslos. Meine Sphäre, ja, wenn meine Sphäre größer ist als meine Zelle, dann renne ich mit dem Kopf gegen die Wand. Meine Sphäre war aber offensichtlich schon erheblich kleiner als die Zelle. Folglich waren die Zellenwände weit entrückt. Ich war vollkommen frei. Und ich habe das Erlebnis der Freiheit habe ich im Gefängnis erfahren. Es war so, dass als ich aus dem Gefängnis kam, musste ich eine Reihe von Besuchen machen, bei Richtern, bei Kollegen und so weiter. Und ich hatte das Gefühl, dass ich eine Tournee bei Gefangenen mache. Der ist gefangen in seiner Persona des Herrn Notars, der andere in der Persona des Herrn Oberst, der andere Herr Richter, der andere Herr Rechter. Und ich, der nichts mehr hatte. Ich war völlig nackt, ich war frei und die anderen waren alle gefangen. Und dieses Gefühl der Freiheit hat mich nie mehr verlassen. Ich bin ein freier Mensch. Und daher, ich kenne keinen, je ne connais pas de gêne. Ich sage, was ich denke.
Herr Rosenbaum, Sie kamen in die Schweiz, haben hier die ersten auch traumatischen Erlebnisse gehabt. Wie sah es nun aus mit diesem etwas verstörten Jungen durch diese Erlebnisse? Wie kam er mit seiner Schule zurecht? Gab es einen Schulabschluss? Das muss ja sein, denn Sie fingen ja an zu studieren.
Ja, das kann ich Ihnen ziemlich genau sagen. Ja, nach diesem, wie Sie mit Recht sagen, traumatischen antisemitischen Erlebnis in Lausanne, das mich vollkommen zerwühlte, durcheinander brachte, hatte ich eine verbitterte, feindselige, auch rachsüchtige Einstellung zur Welt, eine zerstörerische, und war, wie man das so schön sagt, ein schwerer Ziehbarer geworden. Es war mit mir eigentlich nicht auszukommen. Und dann hat man mich als Schüler nach dem sehr guten Landerziehungsheim in Glarisek gebracht, am Bodensee, am Untersee, wo man mich übrigens auch ein Jahr vor dem Abitur hinausschmiss, weil ich wirklich sehr schwer erträglich war, schwer tragbar war. Aber an dieses Glarisek habe ich eine wunderbare Erinnerung. Ich bin dort in einer Welle von Vertrauen, von positivem Zuspruch aufgehoben gewesen. Und eigentlich beruhte dieser Hinausschmiss auf einer Gerechtigkeitsüberlegung. Es sollte noch ein anderer Bub, dass ich wirklich sehr schlecht aufhörte, hinausgeworfen werden. Man fand es ungerecht, nur ihn hinauszuwerfen, hat man mich auch mit hinausgeworfen, weil ich fast so unerträglich war wie der andere auch. Das hat man aus Gerechtigkeitsgründen. Nun ist es so, ich hatte ja, wie ich vorhin sagte, auch ein rachsüchtiges Verhältnis zur Welt. Und als man mich hinauswarf, hat man mir gesagt, also wenn ich dann endlich den Ernst des Lebens kapiere und endlich anfange zu arbeiten und mich einigermaßen sozial zu verhalten, so werde ich vielleicht nur ein Jahr verlieren und das Abitur anstatt in einem Jahr in zwei Jahren machen. Und meine Einstellung war die, es doch dieser gottverfluchten Umwelt zu zeigen. Und dann bin ich nach Zürich mit dem Endergebnis, ich ging dann in eine sogenannte Presse, mit dem Endergebnis, dass ich das Abitur nach einem halben Jahr machte und dann nach Glarisek fuhr, gekommen und gefragt, so, wie geht's euch und wie es denn mir geht, wie es mit der Schule geht. Ja, gar nichts, ich bin ja nicht mehr in der Schule. Wo man mich denn hinausgeworfen hat? Nein, ich habe ja wieder das Abitur gemacht und kam also gucken, wie die anderen noch ein halbes Jahr aus dieser Racheeinstellung, nicht wahr? Aber die haben sich alle sehr gefreut, und bin dann in sehr in Good Clubs mit dem Clavisec verblieben. Auch späterhin, die veranstalteten so Alt-Clavisecker-Tage, an denen ich teilnahm, als ich dann meine erste Frau kennenlernte und sie heiratete, bin ich sie natürlich demonstrieren gekommen, das sei nun meine Frau, ein sehr gutes Verhältnis. Dieses Clavisec hat mich eigentlich gerettet. Ich bin mit dieser Presse, ich habe das einfach durchgestiert. Und damit war ich also ein Student und weitgehend doch normalisiert. Und habe das Studium eigentlich, ich habe kaum die Universität kaum besucht, weil ich nicht konnte, ich musste Geld verdienen. Aber ich habe die Examina sogar mit Auszeichnung gemacht. Es ist ja nicht so schwer. Und bin dann also Anwalt geworden, nicht wahr?
Wie kam es denn zu dem Entscheid, Jurisprudenz zu studieren? War der Vater da im Spiel?
Ich wollte eigentlich Schauspieler werden, natürlich, ja. Und alles schlug die Hände über dem Kopf zusammen, wie man so einen niederträchtigen, gesellschaftsunfähigen Beruf ergreifen könne. Und je mehr man mir abriet, je mehr wollte ich das durchstieren, bis ein Telegramm von meinem Vater ankam, einverstanden, Scheck folgt. Ich wollte an die Schauspielschule in München. Und wo dieses Einverständnis da war und der versprochene Scheck da war, war meine Lust, Schauspieler zu werden, schon etwas geringer. Ich habe ihn aber doch, mein Vater riet mir dann, ich soll doch zu einem Schauspieldirektor gehen und mich vorstellen. Ich bin dann zum Direktor des Schauspielhauses in Zürich, zum Direktor Reuker ist er gegangen und habe ihm die Bürgschaft aufgesagt. Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich Moros den Dolch im Gewande. Und nach zwei Strophen unterbrach er mich und sagte, mein lieber Junge, du lispelst ja. Damit war meine Schauspielkarriere endgültig begraben.
Hatte er recht?
Vielleicht habe ich ein bisschen gelispelt. Ich habe auch jetzt kein ganz reines S. Nicht wahr? Ja. Ja. Und mein Vater, dem ich dann sagte, ich wolle Jura studieren, sagte, ja, das ist ein guter Beruf für dich. Du bist ja faul. Dann ist das ein guter Beruf für dich. Das war aber eine zweischneidige Antwort. Er meinte, er wusste, dass der Anwaltsberuf ein Beruf ist, in dem man also furchtbar in die Zange genommen wird. Man hat ja keine Minute für sich, man ist ja Sklave der Agenda. Und da hat er gefunden, es ist ganz gut, wenn der in diese Mühle kommt. Und ich bin also dann, ich habe als junger Anwalt vielleicht dann 10, 15 Jahre lang meine 18 Stunden am Tag gearbeitet. Ich hatte meine Tagessekretärinnen und hatte meine Nachtsekretärin von abends 8 bis morgen 2 ungefähr. Ich war sehr körperlich sehr widerstandsfähig. Das machte mir natürlich Spaß und der Erfolg freute einen ja selbstverständlich, legitimerweise ja auch. Ich hatte also sehr großen Erfolg. Weil ich auch, es war wirklich ein bisschen nicht nur Beruf, es war auch Berufung. Ich hatte auch ein bisschen eine musische Ader. Meine einzige Leidenschaft war die Sprache. Das Wort. Ich habe auch ein sehr intensives Verhältnis zum Wort, Symbol des Wortes. Kennen Sie die Etymologie des Wortes Symbol?
Symbolein.
Ja, das ist für, aber wissen Sie, was es war, was die Symboleien waren?
Sagen Sie es einmal, für die Hörer auch.
Für die Hörer. Ja. In der Antike, übrigens auch bei den Chinesen, auch, wenn jemand eine wichtige Botschaft an einen Partner senden musste, schickte er ihm zwei Boten. Einen Vorboten, der den Hauptboten anmeldete, und diesem Vorboten gab er mit, die Hälfte eines zerbrochenen Hühnerknochens, eines Hühnerbeins. Und wenn der richtige Bote kam, hatte er die zweite Hälfte dieses Hühnerknochens und wies sich aus mit dieser zweiten Hälfte, dass er der wahre Bote sei, der Überbringer der Wahrheit, der kein Betrüger. Und diese Hühnerknochen hatten einen Namen. Das waren die Symbole, die Symbole. Die hießen Symbole. Bei den Chinesen waren es nicht Hühnerknochen, es waren Bronzeplättchen, die auf eine ganz raffinierte Weise ineinander passten. Und da schickte man ein Bronzeplättchen und der kam mit dem, der zweite Bote hatte zum Ausweis sein Plättchen. Und diese Gott oder Schicksal, die Natur, hat den Menschen ja gegeben als Kommunikationsmittel Symbole. Das Symbol der Musik, das Symbol der bildenden Kunst, das Symbol des Wortes. Und wenn heute, wenn man mich fragen würde, woraus heute die Krankheit der Welt besteht, das ist der Missbrauch des Symbols. Dass wir die Wahrheit nicht verkünden, sondern dass wir die Wahrheit entstellen, missbrauchen. Wir schänden die Wahrheit. Wir schänden die Wahrheit.
Und auch das Symbol.
Wie?
Und auch das Symbol.
Und ich empfinde, nicht, dass ich etwa nicht auch gelogen hätte oder nicht lügen würde, aber ich empfinde, das Wort, das Symbol des Wortes ist für mich etwas, das Heiligste, was es gibt. Das Heiligste, was es gibt. Und ich würde mich sehr als Verbrecher betrachten, das Wort zu missbrauchen. Und ich weiß, ich habe als Anwalt sehr viel zu tun, wenn man meint, die Anwälte. Auch beim Anwaltsberuf war dieser Respekt vor dem Wort, den hatte ich immer. Und ich habe beim Prozessieren, ich habe nicht gefochten, versuchend irgendwie die Wahrheit zu verbergen oder zu entstellen. Ich habe gefochten immer nur mit dem besseren Argument. Ich habe den Tatbestand nicht verfälscht. Ich bin vom wirklichen Tatbestand ausgegangen, habe aber die Deutung des Tatbestandes mit den besseren Argumenten versucht, im Interesse des Klienten zu gestalten. Gut, man kann sagen, das ist Spiegelfechterei. Ja und nein, ja und nein. Ja. Ich habe eine für die Definition des Anwaltsberufes, wie er nicht sein sollte, wie er leider oft ist, habe ich eine kleine Definition geprägt. Der Anwalt soll sich so verhalten, dass er nicht lügt, die Wahrheit nicht sagt, trotzdem zur Sache spricht und den Prozess gewinnt. Das ist eine zynische Definition, die etwas hat. Und die beratende Tätigkeit des Anwaltes habe ich noch zynischer dahin definiert, dass seine Tätigkeit darin besteht, die unredlichen Absichten seiner Klienten in redliche Formen zu kleiden. Es hat etwas in der Praxis effektiv, oftmals. Aber es kommt gar nicht auf Definitionen an, es kommt auch gar nicht auf Vorschriften an, es kommt an, wie im ganzen Leben, wie in jedem Beruf, kommt es an auf das Maß an ethischer Haltung. An ethischer Haltung, die man hat, da kann man den Beruf anständig ausüben oder anders. Ja.
Und diese Haltung war ja schon sehr früh geprägt durch vor allem diesen Vater.
Durch meinen Vater, ja. Um zu sagen, Sie sind auch, mein Vater war auch kein Heiliger. Er erzählte mal einen lachend einen Prozess. Er habe einen Gewohnheitsdieb habe er vertreten und habe vor Gericht geltend gemacht und gesagt, schauen Sie, meine Herren, in den letzten 2 Jahren hat er überhaupt nicht gestohlen. Es scheint doch etwas besser mit ihm zu gehen. Zwar hat er nicht gestohlen, aber er hat verschwiegen, dass er die 2 Jahre im Gefängnis war. Das ist erlaubt.
Es ist ja auch aufgrund einer ethischen Haltung, diesen Menschen vielleicht die Chance zu geben.
Vielleicht, ja. Man fragt mich oft, ob ich in den Konflikt je gekommen bin, nicht wahr, dass ich wider besseres Wissens einen Verbrecher verteidigt hätte. Ich habe diesen Konflikt nie erlebt. Ich bin immer mit der Wahrheit ausgekommen. Ich habe den Fall nie gehabt, dass ich wusste, er hat gemordet und dass ich hätte sagen sollen, er hat nicht gemordet. In diese Situation bin ich nie gekommen. Ich habe oft mit Delinquenten, die mich um eine Verteidigung baten, habe ich oft besprochen, das Geständnis, dass sie am weitesten kommen mit dem Geständnis, wobei man das Geständnis so oder anders den Akzent des Geständnisses so oder anders legen kann, aber im Prinzip hat es keinen Sinn, zu lügen. Aber das würden mir vielleicht so viele Leute nicht abkaufen, weil es macht nichts. Ich werde weiterleben.
Sie kamen jetzt mit einigen Prägungen, vor allem durch das Elternhaus, in die Schweiz und lebten da ja dann sehr bald schon ohne Familie, ohne Eltern, bis zur Heirat immer wieder in wechselnden Pensionsverhältnissen.
Ja.
Welche Eindrücke, welche Menschen haben da mitgeprägt?
Also das eine, diese negative Prägung, war diese Sache Petermann, wo er mir also eröffnete, dass ich da nicht mitkommen könne, diese Mädchen besuchen, weil ich ein Jude sei. Eine andere, sehr wesentliche Prägung, bei der mir aber an Tatbeständigem nichts geblieben ist, sondern wirklich nur der geistige Niederschlag. Ich kam in eine etwas schmuddelige Familie, eine jüdische Familie, wie die Franzosen sich sehr hübsch ausdrücken, aber wir können Marmaille d'enfants, also mit einem Haufen Kinder, ich weiß gar nicht, wie viele Kinder da waren, und Vater, alles noch ziemlich junge Leute, immerhin der Vater vielleicht 40-jährig, ein so privatgelehrter Weiser, der sich um die Außenwelt überhaupt nicht kümmerte. Und ich weiß, der trug eines dieser vielen, ob Kinder oder Enkelkinder, trug er auf dem Arm. Und ob das Kind also sein Bedürfnis auf seine Weste verrichtete oder nicht, das berührte ihn gar nicht. Das existierte nicht für ihn. Trug das Kind weiter. Und der ging dann jeden Tag eine Stunde mit mir spazieren und erklärte mir die Bibel. Und ich weiß nur, dass mich das alles sehr plausibel deuchte, was er mir sagte, dass ich hatte großen Gefallen daran. Und ich glaube, der hat mir beigebracht eine tolerante philosophische Denkweise. Dieses gelassene Denken, das habe ich bei diesem Mann gelernt. Das ist also sehr wichtig, ja.
Und gab es da noch andere prägende?
Eine andere Prägung, an die kann ich mich erinnern, bei einem anderen Lehrer, da gab es immer zum Zfiri, pour les quatre heures, ein Stück wunderbaren Käse, Und ein Stück Brot, das aß ich furchtbar gern. Aber dieser Lehrer war ein dummer Kerl, ein Trottel. Ich war damals vielleicht 11-jährig, 12-jährig. Ich hatte keine Ahnung von Onanie. Da nahm er mich einmal auf die Seite und sagte mir, du bist ein Schwein, du machst das und das. Ich wusste gar nicht, wovon er redete. Und er wollte mir nicht glauben, dass ich nicht wisse, wovon er redet. Ich soll doch zugeben. Ich wusste nicht, wovon er redete. Dann habe ich mich beeilt, das zu lernen bei anderen Schülern, bis ich das gelernt hatte und fleißig praktizierte, aber vorher nicht.
Und begannen in der Zeit auch erste Liebschaften?
Das war mit ein Ergebnis dieser meiner Verscheuchung. Ich war, das glaubt man mir heute nicht, ich war sehr scheu und sehr schüchtern. Und auch mit den Mädchen gegenüber ganz scheu und schüchtern. Ich habe meinen ersten Geschlechtsverkehr erst als Student gehabt, vielleicht so mit 18, 19 Jahren. Und zwar in sehr trivialer Weise. Ich bin in eine Bar gegangen und da war die Barmaid. Und das war ein nettes Mädchen. Und die sah, dass ich da unschuldig bin, hat sie gesagt, komm, du darfst mitkommen. Und die ist dann sehr nett gewesen, bei der habe ich gelernt. Aber es war durchaus ganz sauber. Ja.
Aber die Attraktion war doch sicherlich auch für diesen vielleicht 8-9-Jährigen schon da, dass er sehen konnte, dass jemand schön war.
Ja, das sehe ich. Ich habe überhaupt schöne Menschen, ob das nun Männer sind oder Frauen, ich habe einen Zugang zur Schönheit des Menschen. Und ich habe also sehr viele Frauen gekannt und habe ein sehr reiches Leben gehabt. Ich habe gar keine, weder Angst noch irgendetwas vor dem Tode. Denn ich habe ein absolut erfülltes Leben gehabt und ich habe die wunderbarsten Erinnerungen und es auch heute noch, wo ich also ein 84-jähriger Mann bin, wenn ich neue Menschen kennenlerne. Ich habe gerade heute einen Brief bekommen von einer jungen Frau, die ich vor einiger Zeit kennengelernt habe, sie und ihren Mann. Und das ist mir ein beglückendes Erlebnis, ich will nicht einmal sagen Gefühlsbeziehung, eine menschliche Beziehung zu diesen jungen Leuten, die ist vielleicht 30, 32, 33, eine wunderbare, lebendige, menschliche Beziehung. Sie ist Archäologin, die hat mir jetzt gerade ein Gutachten geschickt. Das ist mir eine Riesenfreude, dass diese junge Frau mir dieses Gutachten macht. Es ist auch so, ich bin gar nicht so großzügig, aber ich schenke furchtbar gerne. Nun, das sind Leute, die leben in geradezu ärmlichen Verhältnissen, ein Skandal, wie schlecht die honoriert werden. Und die hat nicht einmal eine Waschmaschine, sie hat auch keinen Schmuck, die können kaum ins Theater gehen. Ich habe es also fertig gebracht, obwohl die also in strengsten Vorstellungen leben, fertiggebracht, dass die von mir ein Geschenk angenommen hat, im Einverständnis des Mannes. Und ich bin ganz beglückt, dass ich ihr dieses etwas, ein paar Ohrringe schenken durfte. Das hat also mit irgendwie diese Verdächtigungen, die da verbunden werden, dass man sich den Mann daraus kaufen will oder was. Das sind alles schmutzige Ebenen, die damit nichts zu tun haben, sondern das sind keine Do- und Des-Geschenke. Das sind nicht, ich gebe, damit du gäbest, sondern das ist einfach eine wirklich reine symbolische Handlung der inneren Zuwendung. Und diese innere Zuwendung ist auch eine absolut saubere, ohne irgendwelche Besitzesgedanken. Ich kann vielleicht das noch sagen, meine Einstellung zum Leben. Ich bin nie in meinem Leben eifersüchtig gewesen. Ich kenne den Begriff der Eifersucht nicht. Das werden mir die meisten Männer nicht glauben, das kannst du uns erzählen. Aber es ist zum Beispiel so, das ist alles schon so weit zurück. Meine erste Frau, die war so nicht nur eine schöne Frau, die war wie ein arabisches Pferd. Und die ging hier und da halt fremd. Ich fühlte keine Eifersucht, dann kam sie zurück und fiel mir um den Hals und sagte, Chérie, il n'y a que toi, Liebster, es gibt nur dich. Es war alles in Ordnung. Es ist so, die Eifersucht kommt doch nur von der Einstellung, nicht von mein Revier, mein Besitz. Es jagt einer in meinem Revier. Ich habe oft, das ist eine banale, fast geschmacklose Sache, kamen oft Leute zu mir wegen Scheidungen. Ich habe viele Scheidungen vermieden. Da kommt ein Mann und schreit, meine Frau, dieses Luder, diese Hure, die ist damit. Da habe ich gesagt, hören Sie zu, Sie haben einen Schmetterling auf der Hand. Er bewegt die Flügel. Sie können den Schmetterling an sich binden. Wenn Sie die Hand zumachen, haben Sie einen Schmetterling mit gebrochenen Flügeln. Wenn er die Flügel bewegt, öffnen Sie doch die Hand. Vielleicht flattert er und das hat so schön auf seine Hand, hat auf ihre Hand, da kommt zurück. Ich habe so manche Ehe geflickt mit dieser etwas sentimentalen Argumentation.
Aber es gab doch einen Moment, wo es einen eifersüchtigen Wladimir Rosenbaum gab, als er neunjährig...
Als ich neunjährig war, das gab's ja, da war ich... Ja, ich war wütend. Vielleicht, ja, man kann sagen, eifersüchtig. Als ich also mit meiner Mutter in Genf lebte, hatten wir eine etwas zu große Wohnung und wir hatten ein Zimmer vermietet an eine russische Studentin. Sie hieß mit Vornamen Vera und war eine sehr schöne Person, sehr gescheite Person. Und ich war also verliebt, ist gar kein Wort in die, ich liebte die abgöttisch. Aber die hatte leider den Fehler, dass so alle paar Monate ein Freund zu ihr kam, sie besuchten. Und dieser verfluchte Kerl, der war noch nett zu mir, was ich ihm besonders verübelte, und nahm mich aufs Knie und machte Hopsa, Hopsa mit mir. Ich war so achtjährig. Und das versetzte mich also in weiße Wut. Und dieser Kerl, das war der spätere Präsident von Israel, Weizmann, und Vera, das war seine Frau, das war die Frau Weizmann dann geworden.
So war die Verbindung zum werdenden Staat Israel,
ja,
zum Zionismus, irgendwo immer schon da, durch Personen und auch durch die Familie.
Ja, ja.
Wie war das jetzt für den jungen Anwalt, der doch keine orthodoxe Anhänglichkeit hatte?
Also orthodox sowieso nicht, das hatte mein Vater nicht. Ich kann nicht national, wollen wir mal sagen, denken. Ich fühle mich absolut als Jude, ganz klar. Obwohl meine drei Frauen alle keine Jüdinnen waren, das ist aber ein Zufall, es hätte ebenso gut eine Jüdin oder eine Japanerin oder wer es auch sei, hätte es sein können. Ich habe Folgendes, ich habe das in einem Satz geprägt. Man redet darüber, ob der Jude sich assimilieren soll und solche Geschichten. Ich sage, der Jude, der sich der Umwelt assimiliert, ist verloren. Der Jude soll sich die Umwelt assimilieren, aber nicht sich der Umwelt assimilieren. Nur diese beiden Wörtchen. Die Umwelt, er soll bei sich bleiben und sich die Umwelt assimilieren, aber nicht der. Ich habe einen Traum gehabt als junger Mann, der mir sehr entscheidend zu sein scheint, den etwas anzugucken sich lohnt. Ich träumte, dass ich vor mir das Meer sehe und in dem Meer schwimmt eine Qualle. Sie wissen, wie die Quallen aussehen. Dieses Meer mit der Qualle war aber gleichzeitig in mir. Das Meer mit der Qualle in mir und außer mir. Und im Verlaufe des Traumes verwandelte sich die Qualle und ich wurde, hing da im Meer in mir als ich und nicht mehr als Qualle. Mit den Beinen nach unten. Und dann machte ich, im Wasser geht das ja langsam, im Wasser einen Salto Mortale. Einen Todessprung, ein Salto Mortale und kam wieder mit den Beinen nach unten zu hängen. Und dann wuchs von meinen beiden Beinen wuchs eine Wurzel ins Meer, in die Unendlichkeit des Meeres, in mich hinein. Und das empfinde ich, ich weiß, ich habe ja kein Land, in mir selbst Wurzel, ich habe in mir selbst Wurzel geschlagen. Nach einem Salto Mortale schlug ich ihn, habe ich in mir selbst Wurzel geschlagen. Und das empfinde ich auch. Ich bin bei mir zu Hause, ich bin bei mir verwurzelt, ich fühle mich sehr wohl in der Umgebung. Ich bin nicht assimiliert, ich bin mehr und ich bin weniger.
Eigentlich ein Ziel nicht nur für den Juden.
Wie? Das ist dann, Also ich weiß nicht, ob ich den Traum analytisch richtig deute, aber das ist also dieses der Salto Mortale und dieses Wurzelschlagen, sowohl in mir wie in der Welt, dadurch, mein gutes banale Wort, Weltbürger und bei sich selbst zu Hause. Das ist meine Empfindung, so wie ich in der Welt stehe. Ich fühle mich überall wohl. Ich habe keine Heimatgefühle. Ich bin in meiner Heimat in mir.
Es gab auch nie Probleme mit einer Staatsbürgerschaft.
Ich bin ja ein Schweizer geworden, nicht wahr? Aber das ging ganz automatisch damals und als Kind Schweizer. Es ist, als ich ungefähr 24 war, bin ich von einem Juden in der niederträchtigsten, schamlosesten Weise hintergangen und betrogen worden. Und da habe ich die Assoziation gehabt, mich von diesem Betrügervolke in Anführung trennen zu wollen. Eine Assoziation, da habe ich gesagt, du Idiot, du bist ja selbst Lüge, Jude, und hast auch Lüge in dir, genau wie der. Es ist keine Lösung. Also Taufen ist keine Lösung.
Da war jetzt dieser junge 24-Jährige, der einen solchen Traum hatte.
Ja.
Wie wirkte sich diese Selbstverständigkeit, dieses Selbstverständnis auf sein Leben aus? Er war verheiratet, er hatte einen Beruf.
Ich selbst habe den Zusammenhang mit dem, was ich jetzt sagen werde, nicht mit diesem Traum aufgefasst. Ich bin sehr bald sowohl sehr sicher wie sehr bescheiden geworden. Vielleicht macht meine Sprechweise oder dass ich meine Qualitäten nicht verheimliche, den Eindruck, als ob ich irgendwie angeberisch sei. Das ist nicht der Fall. Ich bin sowohl selbstsicher wie bescheiden. Und ich erfahre das eigentlich immer mehr, dass sehr viele Menschen, die mit mir in Kontakt kommen, mir dann sagen, dass sie sich bei mir beruhigt und gehalten und fühlen. Ich tue ja nichts dazu. Sondern diese gewisse innere Sicherheit, die ich habe, die natürlich keine absolute ist, um Gottes Willen nicht, aber doch eine vielleicht etwas mehr Sicherheit als vielleicht der eine oder andere. Diese Bescheidenheit, die mir erlaubt, auch das, was ich kann, zu sagen, das kann ich besser, kann ich sogar sagen. Ich darf das sagen, weil ich nicht unbescheiden bin, sondern ich weiß, was ich bin und überschätze mich nicht. Vielleicht kann ich noch das sagen. Diese Einstellung zur Welt, die ich habe, die bedingt eine Eigengesetzlichkeit und das eigene Gesetz ist viel strenger als das geschriebene Gesetzbuch. Das ist viel strenger und es ist so, wenn ich die Vorschriften des eigenen Gesetzes überschreite oder zu überschreiten versuche, dann kriege ich eins auf den Schädel. Ja. Viel strenger als der Strafrichter mit mir sein könnte.
Auch unerträglicher.
Wie?
Auch unerträglicher.
Es ist halt eine viel absolutere Forderung. Ja, ja.
Da geht es dann wirklich um Sein oder Nichtsein.
Ja, das ist ein bisschen
pathetisch ausgedrückt.
Ja. Um so sein und nicht anders sein. würde ich sagen, geht es. Ja, ja.
Hat diese Sicht von Welt durch sich selbst und umgekehrt
ja.
auch dazu geführt, dass dieser junge Anwalt Interesse fand an der Kunst?
Das ist sehr schwer zu beantworten. Meine erste Frau, die kam aus einem, die war Pianistin und zwar Weltklasse. Sie war Schülerin von Blanchet, der diese junge Pianistin effektiv auf den Knien anflehte, sie solle doch Konzertpianistin werden. Es gebe niemanden auf der Welt, der so Bach spielen könne wie sie. Sie hat keinen Weltehrgeiz. Sie ist in ihrer Weise auch sehr bescheiden. Und es ist so, dass sie künstlerisch sie war sehr musisch, und ich verdiente als Anwalt sehr bald ziemlich viel Geld. Und wir hatten einen großen Spaß. Etwa 20 Kilometer von Zürich in Oetwil am See war ein Antiquaren-Ehepaar, so Trödler-Ehepaar. Da fuhren wir ein, zwei Mal in der Woche hinauf und kauften uns alte Möbel. Das kostete damals nichts. Oder sonst was, nicht wahr? Sie hat mich an die Kunst herangeführt. Es war dann auch so, ich war und bin auch an sich unmusikalisch, aber ich hörte während eines Vierteljahrhunderts täglich 4, 5, 6 Stunden Bach, Mozart und Schönberg. Und ich habe gelernt, gute Musik von schlechter Musik zu unterscheiden, mehr nicht, aber das ist schon sehr viel. Und ich habe gelernt ein bisschen, ja, ich habe ein gewisses künstlerisches Empfinden bekommen. Ich habe dann auch sehr viel oder viel nachgedacht. Ich habe nie was gelesen, aber nachgedacht über Kunst, über abstrakte Kunst, über antike Kunst, moderne Kunst, über das Wesentliche in der Kunst. Und da habe ich mir so einige Ideen gemacht. Ja.
Herr Rosenbaum, Sie haben gesagt, dass durch die Musikalität Ihrer Frau und durch das gemeinsame Interesse an Antiquitäten sich auch da eine Welt der Kunst öffnete. Mit welchen Personen war diese Welt verknüpft?
Ja, das ist so. Ich kann vielleicht noch einschalten. Ich war als Anwalt, wusste ich sehr Bescheid über Baurecht und bin dann der Anwalt der sogenannten jungen Architekten geworden. Das war diese Generation moderner Architekten, Steiger, der in Genf da dieses Zentrum gebaut hat, Moser, der die Universität gebaut hat mit dem Steiger, Moser, die beiden Brüder Roth, also die modernen Architekten der Schweiz, die waren meine Freunde und Klienten. Und sie haben dann gebaut zum Beispiel diese ganz moderne Kolonie Neubühl. Und ich habe diese Bauvorhaben betreut vom Moment des Kaufes des Landes bis zur Einweihungsrede, habe also sehr Kontakt gehabt mit dieser ganzen Architektengruppe. Und dann hatten wir eingerichtet, einmal im Monat hatten wir einen Jour fix, also mit Party, eine Open House Party. Und da kamen also unendlich viele Leute. Und es kamen sehr viele Künstler und wir haben uns im Laufe der Jahre sehr angefreundet, zum Beispiel mit Hans Arp, mit Max Ernst, mit Max Bill, mit Tristan Zara. Dann haben wir im Hause gehabt den Musil, den Josef Roth, den Tucholsky, den Ernst Toller, den jungen Canetti, als er seine Blendung geschrieben hatte, die erste hat er vorgelesen aus der Blendung bei uns, die ist erst 20 Jahre später erschienen. Thomas Mann, Silone. Silone hat bei uns, wir hatten ein Haus im Tessin, hat sein erstes Buch geschrieben von Tamara. Von Tamara, und zwar die erste Fassung seines Buches, die nicht publiziert ist, die ist noch in Händen meiner ersten Frau, der Frau Valangin, mit der Weisung, sie erst öffentlich preiszugeben nach seinem Tode. Das war so ein sehr guter Freund. Hermann Hesse, alle, Max Frisch, alle, wir haben die alle sehr, sehr gut gekannt und die verkehrten also freundschaftlich bei uns. Ja.
Können wir auf die Einzelnen ein wenig eingehen?
Sie können, wir können.
Wer war da spezieller Freund? Wer gab was?
Ja, also zum Beispiel der Hans Arp. Ich war so nicht leidenschaftlich interessiert an der Kunst. Das ist eine Anekdote, die aber sehr bezeichnend ist. Da kam der Hans Arp bei mir vorbei. Man konnte mich auch zu jeder Zeit stören, ist ein schlechtes Wort, ich fühlte mich gar nicht gestört. Da kam er rein und der hatte eine Arbeit von ihm. Das sind diese sonderbar geformten Bretter, schwarz lackiert mit irgendwo einem Loch. Nicht wahr? Der hatte so ein Brett in der Hand und zeigte es mir. Ich muss das Französisch sagen, weil das sehr typisch ist. Er zeigte mir das und ich schaute mir das an und dann sagte ich ihm, es ist nicht pas mal, das ist also ganz hübsch. Und dann sagte er, komm, ça me plaît. Dann sagte ich, oui, ça me plaît. Dann habe ich gefragt, mir ist es gut.
Würden Sie noch kurz für die Hörer übersetzen?
Es gefällt mir. Und dann sage ich, qu'est-ce que ça coûte, was kostet? Und da ist er so aufgefragt, comment voulez-vous l'acheter? Um Gottes Willen, wollen Sie es etwa kaufen? Und sagte ich, ja, was kostet es? Und dann hat er so gestottert, sagt er, nun, also, donnez-moi 100 sous. 100 sous, das sind 100 sous, 1 sou sind 5 centimes, 100 sous sind 5 Franken. Das ist, man nennt das 100 sous. Also donnez-moi 100 sous, geben Sie mir 5 Franken. Worauf ich also großartig sage, nein, ich gebe Ihnen 100 Franken und überreiche dir meine 100 Scheinnote für dieses Ding. Dann hat sich das also herumgesprochen, dass der Rosenbaum verrückt geworden sei. Er gebe 100 Franken, wenn man 5 Franken verlange. Und dann habe ich zum Standardbrief von 100 Franken habe ich gekauft Max Ernst und Max Bill, was ich wollte, nicht wahr? Das habe ich dann alles meiner Frau geschenkt. Ja. Wobei es mir auch recht gut gefiel, aber ich war nicht so hingerissen. Da ging meine Frau, hatte dann sehr, sehr viel Sinn dafür.
Wie war dieser Max Ernst?
Der Max Ernst war ja ein Sonderling, ist zu viel gesagt. Der Max Ernst war ein sehr empfindsames Instrument, etwas skurril. Übrigens ein sehr lieber Gast war die Merette Oppenheim. Ich weiß nicht, ob Ihnen das ein Begriff ist. Die surrealistische Malerin. Eine herrlich schöne Person. Eine herrlich schöne Person, die dann bei mir oder bei uns den Max Ernst kennenlernte und sie waren dann jahrelang zusammen befreundet. Ja. Die war übrigens jetzt hier an diesem Fest. Ja. Sonst wüsste ich über den Max Ernst nicht sehr viel zu sagen. Ich habe auch nicht sehr viele Kontakte mit ihm. Ich habe aber nicht sehr tiefe Kontakte mit dem Hans Arp wohl. Und speziell mit seiner Frau, mit der Täuber. Das war eine herrliche Person, diese Täuber. Der war ich sehr befreundet und mit ihm auch. Mit ihm auch, ja. Aber mehr so auf der Basis, dass wir gar nicht viel zu reden brauchen, wir verstehen uns, nicht wahr? Ja. Mit der Täuber habe ich dann schon mehr geredet. Das war eine sehr zarte, tiefe Frau. Das war ein großartiger Mensch.
Was tat sie?